Da bin ich eben sehr dankbar, dass es in Ulm eben anders gehandhabt wurde. Dass manchmal eben nicht bis zum geht nicht mehr noch durchtherapiert wurde, sondern dass der Arzt irgendwann echt meinte, okay, ist manchmal, du kannst dir jetzt überlegen, wo du sterben wirst.
Wenn ich gehen muss, werde ich euch winken, allen, die mich suchen. Dort, wo ihr mich hört, dort werde ich ruhen.
Das Lebensende. Dein Podcast über das Lebensende. Ich bin Corinna und ich spreche über bedürfnisorientiert Sterben zulassen. Mein Ziel ist es, dass Sterben in Würde sein darf und wieder dahin rückt, wo es hingehört, in die Mitte der Gesellschaft.
Wenn ich gehen muss, werde ich im Lachen sein, in Tränen und im Frieden. Dort, wo ihr mich fühlt, dort bin ich geblieben.
Hallo und ganz herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode des Lebensende-Podcast. Seit der Veröffentlichung der letzten Episode sind ein paar Wochen vergangen. Und in dieser Pause habe ich mich voll und ganz auf die Organisation und auf die Durchführung des Online-Kongresses Bedürfnisorientiert Sterben zulassen konzentriert. Jetzt freue ich mich sehr, euch hier die nächste Episode bereitstellen zu dürfen. Die Aufnahme dieses Interviews ist auch schon ein ganz paar Wochen her. Wie schön, dass sie jetzt endlich den Weg nach draußen findet. Ich wünsche euch viel Freude beim Zuhören. Bei mir ist heute Isabel Peters. Isabel ist eine der Gründungsmitgliederinnen der Stiftung Valentina. Und den Namen hat die Stiftung von Isabels kleiner Schwester bekommen. Valentina ist mit 12 Jahren an einem sehr aggressiven Tumor erkrankt und circa ein Jahr später daran verstorben. Sie wurden in dieser Zeit begleitet von der Uniklinik Ulm und eigentlich wäre Valentina in den letzten Tagen ihres Lebens auch gern zu Hause bei ihrer Familie gewesen. Das Team war zu dieser Zeit noch ausschließlich auf die Zahlung der Krankenkassen angewiesen und diese decken die Kosten, die durch eine Betreuung zu Hause anfallen, nicht im Ansatz ab. Zu dieser Zeit sind Palliativkräfte der Uniklinik Ulm noch in ihren Privat-PKWs zu den Familien nach Hause gefahren und haben teilweise die Infusionen an Gardinenstangen aufgehängt, ganz, ganz viel improvisieren. Valentina hat sich dann entschlossen, sich doch in der Uniklinik in Ulm auf der Station begleiten zu lassen, weil sie sich zu Hause einfach nicht sicher gefühlt hat. Ja, und nach ihrem Tod hat die Familie beschlossen, die Situation für Kinder und Familien zu ändern und zu unterstützen, dass sie zu Hause sein können, dass sie zu Hause ihre letzten Lebenstage gemeinsam verbringen können. Heute unterstützt die Stiftung das PalliCure-Team. Das ist ein SAPV-Team, das zu den Kindern nach Hause fährt und sie und ihre Familien vor Ort begleitet. Welche Gedanken noch hinter dieser Stiftung stecken, welche Arbeit in dieser Stiftung steckt und ein Stück des letzten Weges von Valentina. Das teilt Isabel heute mit uns und ich wünsche euch eine gute Zeit beim Zuhören. Ich freue mich sehr, dass du Zeit gefunden hast, Isabel. Herzlich willkommen.
Dankeschön, danke, dass du dir Zeit nimmst.
Magst du uns einmal ein bisschen dazu erzählen, was die Stiftung macht, wer Valentina war?
Also Valentina war meine kleine Schwester, wie du schon gesagt hast. Und die war so ein kleines Nachzüglerkindchen, also die war 12 Jahre jünger als ich. Und ist dann mit 12 Jahren an einem hochaggressiven Knochentumor erkrankt und hat ein Jahr lang dagegen gekämpft und ist am Ende dann gestorben. Und wir haben halt durch sie mitbekommen, wie es um sterbenskranke Kinder so steht, also was mit denen passiert am Lebensende und haben festgestellt, dass zumindest, also dass in Deutschland die mobile Versorgung von sterbenskranken Kindern sehr unterfinanziert ist. Also Kinder müssen dann zum Sterben auf die Intensivstation gehen, auf die Kinderonkologie, sterben dann so mittendrin im krassen Geschehen, wo nebendran noch Kinder kämpfen, wo Leute auf Quarantäne sind, weil sie noch Chemotherapie bekommen und so. Und dann mittendrin in diesem Gewusel sterben halt die Kinder, weil es keinen Ort gibt, wo sie sterben können. Und das wollten wir dann gerne anders machen, weil Valentina hat in diesem Jahr, wo sie krank war, einfach nichts mehr geliebt als Normalität und zu Hause sein und bei Familie sein. Egal, was los war, ob sie laufen konnte oder nicht, ob sie Chemotherapie hatte, ob sie essen konnte, egal, aber Hauptsache sie war zu Hause. Und deswegen möchten wir jetzt einfach anderen Kindern ermöglichen, dass sie zu Hause sterben können, bei ihren Familien, im Wohnzimmer, auf der Couch oder egal wo, aber nur nicht in der Klinik.
Genau. Ja, ich habe gelesen in einem eurer Beiträge und auf eurer Internetseite, dass Valentina gern zu Hause gewesen wäre und sich dort aber
nicht sicher gefühlt hat, also nicht gut genug versorgt gefühlt hat, weil einfach die Strukturen in eurer Umgebung nicht die waren, dass sie dort zu Hause so begleitet werden konnte, dass es euch allen damit gut geht.
Das war völlig absurd, weil es so an der Uniklinik Ulm bekommt halt ein Kind, also bekommt die Klinik von den Krankenkassen einen Tagessatz von 1.100 Euro für die also einen Tagessatz für die Versorgung eines sterbenskranken Kindes. Und für dieselbe Versorgung desselben Kindes, aber halt zu Hause, bekommt die Klinik halt einen Tagessatz von 66 Euro. Also du hast diese absurde Diskrepanz zwischen 1.100 Euro für die Versorgung in der Klinik und 66 für die Versorgung zu Hause. Und die Uniklinik versorgt halt 7 Landkreise. Und da hast du mit 66 Euro halt gerade mal die Spritkosten abgedeckt, wenn du halt Glück hast. Und das Team ist da am Anfang halt irgendwie, die sind da in ihrer Freizeit in Privat-PKWs rumgefahren und haben Infusionsbeutel an Gardinenstangen aufgehängt, um da zu improvisieren. Und das ist halt völlig absurd. Und das halt am Lebensende, wo es halt darauf ankommt, dass einfach alles safe ist, dass das Kind wirklich keine Schmerzen hat und einfach in Ruhe gehen kann. Und nicht nur Angst haben muss, dass irgendwas schief geht. Und deswegen wollte Valentina lieber auf Knopfdruck eine Schwester da haben, die ihr hilft, statt da irgendwie einen Infusionsbeutel an der Gardinenstange baumeln zu haben. So, genau, deswegen hat sie sich dann in Anführungszeichen dafür entschieden, in die Klinik zu gehen, weil es halt, es war aber quasi keine Wahl. Also niemand will ja unter solchen Umständen sterben. Möchte man ja selber nicht. Also ich will nicht von so einem Improvisationsteam versorgt werden, wo ich dann eventuell denke, wow, hoffentlich kommen die dann, wenn ich Atemnot habe. Also, ja.
Ja, und das war der Grund, warum ihr die Stiftung gegründet habt. Was macht ihr mit der Stiftung?
Genau, mit der Stiftung haben wir dann eben gesagt, wir möchten Valentina, die eben auch trotz allem, was so war, war sie halt einfach immer extrem lebensfroh und hat sich einfach über jeden Tag so dermaßen gefreut und war dermaßen lustig und fröhlich und stark. Und es war so beeindruckend, dass man eben mit 12 Jahren eine dermaßen Stärke an den Tag legt, wie viele Erwachsene am Ende ihres Lebens, also halt als alte Menschen noch nicht. Und wir wollten halt zum einen ihren Namen und ihren Spirit so weitertragen. Und zum anderen wollten wir jetzt eben dieses Team so finanziell aufstellen, dass sie halt ordentlich arbeiten können. Und wir haben diesem Team mittlerweile halt schon Autos besorgt, Ärzte, Schwestern, Maschinen, Gerätschaften, Diensthandys, alles, was dieses Team eben braucht. Und die konnten jetzt in den letzten 3,5 Jahren schon mehr als 200 Kinder bis zum Tod zu Hause begleiten. Und das in Valentinas Namen, das ist schon ziemlich cool.
Ja, du strahlst, denn die Hörer könnte ich ja gerade nicht sehen, aber ich sehe, dass du strahlst. Das ist doch ein wirkliches Herzensprojekt, das von deiner Schwester, das Erbe weiterzutragen. Und ich finde es gerade am Lebensende, du hast das vorhin auch schon mal angesprochen, ne, ist es ein Zuhause, gibt einem Sicherheit, da fühlst du dich umsorgt, da sind deine Zugehörigen, deine Eltern, die Freunde können zu Besuch kommen, wann immer sie das wollen. Also es gibt einfach auch ein hohes Maß an Lebensqualität, ne?
Ja.
Und was zählt nachher am Lebensende? Und sich dann auf einer Intensivstation zu befinden oder im Krankenhaus zu befinden, das ist das eine, finde ich, über die letzten Tage in so einem Umfeld sein zu müssen. Es gibt ja durchaus auch Menschen, die sich dafür entscheiden, aus unterschiedlichsten Gründen. Aber wenn man keine Wahl hat, ne? Ja, dieses, was zählt am Lebensende und dann auch die Situation zu sterben, wie du es gerade angesprochen hast. Der Moment des letzten Atemzuges, die letzten Minuten auf dieser Erde an Monitoren zu verbringen oder in Situationen zu verbringen, wo andere Familien vielleicht noch nebenan sitzen, die das ja auch miterleben. Und ich stelle mir einfach auch vor, jeder Mensch, vor allem Kinder, wollen in den Armen ihrer Liebsten sein, ihrer Eltern sein und sich geborgen fühlen. Und da hat einfach ein Krankenhaus eine andere Atmosphäre als ein Zuhause. Ne?
Ja, und umgekehrt ja genauso, wenn dann, also bei Valentina war es so, wenn dann ein Kind gestorben ist, dann wurde halt auf Station eine Kerze aufgestellt, sodass dann alle Kinder, die noch am Kämpfen waren, gesehen haben, da hat jemand nicht mehr gepackt, da ist wieder jemand gestorben. Und dann wussten dann alle Kinder auf Station, die Valentina ist jetzt weg. So, und es ist ja völlig demoralisierend, auch für die Kinder, die noch am Kämpfen sind, die noch Hoffnung haben, wenn sie sehen, boah, da hat es wieder jemanden dahin gerafft. So, das ist ja kein Zustand, auch für die anderen Kinder nicht. Und klar, ich meine, wer würde eine Intensivstation wählen könnte zwischen dem eigenen Schlafzimmer, dem eigenen Wohnzimmer, der gemütlichen Küche zu Hause oder irgendeinem kalten Klinikumfeld, so mit Schläuchen, Kabeln und Kunstlicht. Da würde ja jeder wahrscheinlich sagen, ich wäre lieber in meinem Wohnzimmer. Menschen.
Ja, das glaube ich auch. Die Entscheidung von Valentina, wieder in die Klinik zu gehen und wahrscheinlich auch euer Wunsch, sie bei euch zu Hause zu haben, War das eine gemeinsame Entscheidung oder hat sie die Entscheidung allein getroffen? Konntet ihr das mitgehen? Wie war das für euch?
Ja, also sie hat immer sehr ehrlich und offen mit den Ärzten gesprochen und auch mit meinen Eltern. Aber am Ende war es ihre Entscheidung, weil es war ihr Leben und ihr Tod. Und sie konnte selber darüber entscheiden, was sie möchte. Klar, also sie konnte sich jetzt natürlich nicht entscheiden zu leben, weil es ging halt einfach nicht. Aber da wo es eine Wahl gab, hat sie immer selber entschieden, was sie jetzt will. Also es gab auch dann, als dann der Tumor mutiert ist und die Chemotherapie abgebrochen werden musste, hatte sie eben die Entscheidung, ob sie jetzt noch so an so Gentechnik-Experimenten teilnimmt, dass sie einfach sich halt als Versuchsperson da anbietet sozusagen für so neue Medikamente. Und hat sich auch dafür entschieden, weil sie meinte, gut, ohne Gentechnik habe ich jetzt irgendwie noch 1% Chance, mit Gentechnik habe ich irgendwie 4%, dann nehme ich doch die Gentechnik halt noch mit. Hat es dann auch noch mitgenommen. Aber das war alles ihre bewusste Entscheidung. Und also klar waren meine Eltern auch für sie da und sie war ja minderjährig und am Ende sagen die Eltern dann so und so machen wir das, aber sie hat gesagt, was sie möchte und meine Eltern haben es respektiert.
Ja, ja, das finde ich ganz, ganz schön. Es hört sich auch sehr danach an, als wärt ihr gut aufgeklärt und gut begleitet worden. Das sehe ich ganz häufig auch als Problem, dass es von Seiten der Aufklärung oft hakt. Was gibt es eigentlich für Möglichkeiten, damit man sich wirklich, wie du sagst, bewusst dafür oder dagegen entscheiden kann? Ganz unabhängig meiner eigenen Meinung zu Therapieformen oder Therapiezielen. Aber ich möchte doch erstmal wissen, was ich überhaupt für Möglichkeiten habe. Und ich glaube, das kommt oft zu kurz in den Kliniken. Zum einen denke ich, dass die Fachkräfte da wenig geschult sind für solche Gespräche und auch oft Sorge haben, diese Emotionen aufzufangen. Ja, und zum anderen einfach die Zeit auch sehr, sehr knapp ist. Ja, aber es hört sich wirklich danach an, als wärt ihr da ganz gut begleitet und beraten worden. Magst du da so ein bisschen was erzählen?
Ja, also wir waren ja in der Uniklinik Ulm und das war wirklich ein totaler Traum. Also das Personal, die ganzen Schwestern waren unglaublich lieb und toll, also wirklich wundervolle Menschen. Seitdem habe ich auch, mir war das davor gar nicht klar, man hat es ja als gesunder Mensch nicht auf dem Schirm, was für eine beeindruckende, krasse Arbeit eigentlich Krankenschwester und generell Pflegekräfte leisten. Das ist einfach ein dermaßener Mehrwert für unsere Gesellschaft. Das fühlt man sich viel zu wenig vor Augen und wird auch viel zu wenig gewertschätzt und gewürdigt. Also das ist... wurde mir da erstmal bewusst, wie bei ohne die Schwestern geht da gar nichts. Die Schwestern waren ja immer da und waren so lieb und so herzensgut. Und ich meine, das ist auch ein heftiges Umfeld auf so einer Kinderonkologie. Und trotzdem waren die halt immer fröhlich und wirklich so liebe Menschen. Und genauso aber auch die Ärzte. Also klar, die bekommen halt dann am Ende sozusagen die Lorbeeren, wenn es halt gut läuft. Oder sind dann auch schuld, wenn es nicht läuft. So ungefähr. Also bei uns nicht. Uns ist schon klar, dass halt Tumor ist. Da kann der Arzt machen, was er will. Irgendwann ist halt Schluss. Aber passiert ja oft gut, dass dann irgendwie die Ärzte dann dafür verantwortlich gemacht werden, wenn das am Ende nicht klappt, was ich auch ziemlich bitter finde. Aber genau, das war auf jeden Fall einfach nur total toll in der Uniklinik. Also Valentina hat sich total wohl gefühlt, total sicher gefühlt. Wir haben uns als Familie total gut gefühlt. Also ich war da auch immer sozusagen gerne quasi. Ich hatte auch ab und zu übernachtet dann mit Valentina. Und es war einfach immer total schön. Und wir wussten immer, woran wir sind. Der Professor war sehr, sehr, sehr ehrlich mit Valentina und hat dann einfach Klartext gesprochen mit ihr. Und wir wollten eigentlich auch dann Stiftung Valentina ursprünglich zugunsten von Schwestern, von Krankenschwestern machen. Aber das hat dann irgendwie aus verschiedenen bürokratischen Gründen nicht funktioniert. Und dann wurde es eben am Ende Stiftung Valentina. Aber wir haben auch schon eben verschiedene Schwestern und Ärzte eingestellt mit Stiftung Valentina. Also wir finanzieren auch mehrere Arzt- und Schwesternstellen. Und finanzieren auch Fortbildungen für die Ärzte und Schwestern in Palliativmedizin.
Ach, wunderbar, das wusste ich gar nicht. Das ist schön zu hören.
Ja. Weil ja, es eben wichtig ist. Und klar kann man so einen Betrieb auch total unterbesetzt irgendwie am Laufen halten. Aber wenn man halt ein paar mehr Schwestern einstellen kann, dann läuft es halt ein bisschen besser. Und wenn eben zu den kranken Kindern dann halt immer ein Arzt und eine Schwester kommen kann und nicht nur ein Arzt oder nur eine Schwester, sondern immer man mindestens zu zweit dahin fährt, ist halt schon mal wieder ein Schritt angenehmer. Und wir möchten ja größtmögliche Qualität für die Kinder am Lebensende. Da sind Schwestern essentiell.
Ja, und gerade auch zu Hause, wie du das jetzt sagst, in der Klinik seid ihr ganz engmaschig betreut gewesen und dann gab es Aufklärungsgespräche und es war irgendwie immer jemand da. Ich drücke die Klingel und dann ist jemand da. Ja. Und zu Hause sammelt sich ja doch, glaube ich, auch einiges an. Bei den Kindern wie auch bei den bei den Eltern oder bei den Familienzugehörigen an Fragen, an Sorgen. Ne? Und wenn man dann vor Ort ist, dann ist es ja unheimlich wichtig und so schön, wenn man einfach auch Zeit mitbringen kann. Und besser der Personalschlüssel, umso mehr Zeit kann ich natürlich auch damit hinbringen und mir Zeit für die Fragen und für die Sorgen nehmen.
Ja, das ist total wichtig. Auch wenn dann eben, es kommt auch vor, dass dann eben Kinder sterben, während dann das Team gerade da ist. Dass dann einfach jemand auch für die Eltern dann da ist und die nicht sagen, sorry, wir müssen jetzt dann weiter zum nächsten Kind, Entschuldigung, dann viel Spaß oder wie auch immer. Also es ist ja gut, dass dann auch jemand da ist, der dann sagen kann, okay, jetzt ist es passiert und jetzt bleibe ich mal kurz bei Ihnen, bis die Eltern, weil es ist ja auch heftig, wenn das Kind dann, also ne, kann man, ist ja auch gut, wenn dann jemand da ist, der nicht sofort sagt, ich bin dann mal wieder weg, sondern der einfach mal kurz sich die Zeit nehmen kann, dann die Eltern auch mal kurz in den Arm zu nehmen und für die da zu sein. Weil auch das kommt vor, das ist keine Seltenheit, das ist, ich meine, das ist halt Betreuung am Lebensende und bis zum Lebensende.
Ja, und ich glaube auch für die Personen, die das begleiten, also für die Ärzte und Schwestern, ist es in gewissem Sinne schön, das begleiten zu dürfen, auch da zu sein, wenn dieses Kind, was sie über eine ganze Zeit lang betreut haben, da zu sein, wenn es stirbt. Also für sich selbst eine Lücke zu füllen und gleichzeitig aber auch wirklich in diesem Moment da sein zu können für die Familie. Und denen beistehen zu können.
Ja, total.
Habe ich das richtig verstanden, dass die Versorgungskräfte, die Pflegekräfte und Ärzte in der Klinik wie auch in diesem SAPV-Team arbeiten? Oder ist das getrennt voneinander?
Das ist teils getrennt und teils nicht. Es gibt Menschen, die arbeiten ausschließlich für Palliecure, also für dieses Team. Und es gibt Leute, die sind teilweise auch stationär und ambulant unterwegs und teilweise mit dem Team. Aber es ist, ich glaube, das Team sind mittlerweile insgesamt irgendwie 10 oder 15 Leute. Und es gibt eben ein paar Doppelbesetzungen und es sind auch viele Teilzeitkräfte auch mit dabei. Eben auch viele auch die Mütter, die dann eben selber Kinder haben und deswegen in Teilzeit das Ganze machen. Aber dann eben trotzdem auch Rufbereitschaft und so. Ja. Das ist total beeindruckend.
Ja, ich finde diese Verbindung irgendwie auch ganz schön von in der Klinik arbeiten und in einem SAPV-Team arbeiten oder eben ambulant vor Ort zu sein, weil man einfach irgendwie beide Bereiche, das ist ja komplett unterschiedliches Arbeiten, ne? Und aus beiden Bereichen irgendwie was mitnehmen kann und gleichzeitig auch in beide Bereiche wieder was reintragen kann. Und was einfach auch noch ziemlich selten ist, was du gerade angesprochen hast, diese Fort- und Weiterbildung, diese Palliativcare für Fachkräfte, genau das verbinden zu können. Also, dass dann wirklich auf Station in der Klinik weitergebildete Fachkräfte sind.
Ja.
Ich habe auch von Kliniken gehört, die haben große Intensivstationen, die haben onkologische Stationen. Und ich hoffe, das ist eine Seltenheit, aber keiner dieses Pflegepersonals ist in der Palliativcare geschult.
Ja, und das ist die allerwenigsten, ne? Ja.
Es wird einfach gestorben an solchen Orten. Und gerade auf Intensivstationen, onkologischen Stationen, so häufig auch. Und dann frage ich mich immer, warum ist niemand geschult? Also es ist für die Patienten, für die Betroffenen und gleichzeitig auch für die Fachkräfte, sich da sicher zu fühlen.
Das ist auch so eine Sache, so noch ganz jung, so wie dass Menschen zu Hause sterben können. Das gibt es auch noch ganz frisch seit 2007. Glaube ich, gibt es da ein Gesetz zu.
Dass jeder wirklich das Recht darauf hat, von einem Palliativteam begleitet zu werden. Genau, das ist noch.
Ja, und es ist so absurd, dass es halt für Kinder, obwohl wir 2020 einfach mittlerweile haben, immer noch so dermaßen krass unterfinanziert ist und halt ihnen de facto per Recht zusteht, aber de facto einfach nicht umgesetzt werden kann. Es sei denn, es gibt private Sponsoren.
Ja, und gerade wenn ich den finanziellen Unterschied sehe, was das kostet, ein Kind, eine Familie zu Hause zu begleiten und was es kostet, einen Intensivplatz zu bezahlen, zu sehen und zu wissen, was die Familien sich eigentlich wünschen. Und dann frage ich mich immer, warum kann es nicht so passieren? Also an jeder Ecke wird Geld gespart, überall wird nach Wirtschaftlichkeit geguckt. Und das ist ja eine deutlich günstigere und eine deutlich mit einer deutlich höheren Lebensqualität versehene Versorgung. Ja. Also wo ist der... Hast du eine Idee dazu? Wo ist der Haken? Warum?
Der Haken ist die ganzen Lobbyinteressen im Gesundheitssystem, die man nicht durchsteigt. Also der Haupthaken. Also alles andere macht keinen Sinn. Das ist ja einfach nur eklatant unlogisch. Jeder ja. Mensch, selbst irgendwer, der nichts damit zu tun hat, kapiert das. Das ist einfach unlogisch, dass es 66 Euro vielleicht für ein intensivmedizinisches Team, was in Autos in 7 Landkreisen mit 64 Stunden Rufbereitschaft und Maschinen und sowas rumfährt, dass da 66 Euro vielleicht ein kleines bisschen zu wenig sind. Also ist ja, es leuchtet ja vor allem angesichts des stationären Betrags, es leuchtet ja jedem ein.
Wenn man das nicht wirklich hinterfragt als Pflegekraft oder auch als Arzt, dann sind da ganz viele Fragezeichen im Kopf, warum bestimmte Dinge so laufen. Und wie viele Leute sind wirklich oder wie viele Menschen an ihrem Lebensende sind wirklich einfach auch übertherapiert. Und es wird aber oft nicht hinterfragt. Und das ist ja eigentlich traurig, wenn wir uns übers Sterben und übers Leben von Menschen unterhalten an der Stelle, ne?
Ja, total. Ja. Also und da bin ich eben sehr dankbar, dass es in Ulm eben anders gehandhabt wurde, dass die eben, dass manchmal eben nicht bis zum geht nicht mehr noch durchtherapiert wurde, sondern dass der Arzt irgendwann echt meinte, okay, ist manchmal, du kannst dir jetzt überlegen, wo du sterben wirst. Und dann hat sich meine Augen gedacht, was steht zur Auswahl? Anstatt zu sagen, ja, ich mach noch dies und noch das und noch das und noch das. Überleg dir, wo du sterben willst.
Also, wie viel Zeit nach der Diagnosestellung ist vergangen bis zu diesem Punkt?
Sie wurde am 15. April eingeliefert. Bis Anfang Mitte September hat sie Chemotherapie gemacht. Das war dann so pro Monat ein Zyklus. Und dann stand eben so im September so diese Hammer-Chemo bevor. Also mit ihrem Tumor konnte sie dann so eine krasse, also hätte sie so eine krasse Chemokeule machen können, wo sie irgendwie sich davor noch selber Stammzellen gespendet hat und dann hätten die alles platt gemacht bei ihr. Und das dann halt die ganze Zeit an, ging halt nicht, weil sie halt die ganze Zeit irgendwie Fieber hatte oder irgendwas war. Und dann hat sie da eben erfahren, dass der Tumor mutiert ist und die ganzen bisherigen 6 Chemotherapiezyklen halt umsonst waren und das Ganze abgebrochen werden muss. Ab da waren es dann eben noch 4% dieser Gentechnik. Und dann ab Weihnachten war dann klar, dass es vorbei ist. Da gab es irgendwie auch so ein bisschen palliative Bestrahlung, dass sie halt, um halt noch möglichst viele Tage noch rauszuholen. Mhm. Dann waren wir noch in Italien und so, das war auch echt schön. Und dann ist sie im April gestorben, dann 18. April. 9. April, mein Geburtstag, 18. war die Beerdigung, genau. Ja.
Also ja.
Exakt ein Jahr.
Exakt ein Jahr, das ist extrem wenig Zeit, um sich vorzubereiten, wenn man sich dann überhaupt, also ich glaube, man kann sich gar nicht vorbereiten auf diesen Moment, ne?
Also, nicht wirklich. Also ich spreche jetzt mal für mich, ich konnte mich darauf nicht vorbereiten. Weil sie ist ja an meinem Geburtstag gestorben. Und ich hatte halt am Samstag Geburtstag und wurde halt 25, halt so Vierteljahrhundert, und dachte mir so, ja, cool. Ich feiere jetzt halt schön mit irgendwie 50, 60 Leuten, habe meine Freunde organisiert und dann rief mich eben morgens meine Mutter an und meinte, ich wollte eben am Montag zu Valentina fahren. Und dann meinte meine Mutter so, sie weiß halt nicht, ob Valentina dann noch bis Montag lebt. Und ich habe es irgendwie überhaupt nicht gecheckt und dachte mir nur so, ja, das passt schon. Dann habe ich meine Züge umgebucht auf Sonntag und dachte, ich fahre einfach direkt nach der Party dann dahin. Und dann starb sie halt noch an meinem Geburtstag. So wäre mal, also mittendrin so. Ich hätte das im Leben nicht auf dem Schirm, dass sie dann sterben könnte. Meine Mutter hat es mir ja noch am Morgen gesagt. Und ich wusste es Monate davor und trotzdem nicht aus allen Wolken gefallen, weil man eben dann doch irgendwie nicht damit rechnet. Also so ging es mir.
Ja, und es ist so schwer einfach auch absehbar oder einzuschätzen. Ich kann mich auch an viele Situationen im Kinderhospiz erinnern, wo die Eltern wirklich gefragt haben, wie lange wird mein Kind denn noch leben oder wann wird denn mein Kind sterben? Und es ist immer diese Aussage gewesen von, ich weiß es nicht, ich kann es nicht sagen. Es kann sein, dass sie noch eine Woche da ist und es kann auch sein, dass es noch 2 Tage sind. Man kann es einfach nicht abschätzen. Ne? Es gibt einen bestimmten Punkt im Sterbeprozess, wo ganz klar ist, das sind hier die letzten Stunden und die letzten Minuten. Aber alles, was sich so um Tage, Wochen und Monate handelt, ist, genau, kann man einfach sich nicht festlegen. Ja. Und glaube ich, muss man auch ganz als Fachkraft Familien gegenüber auch ganz, ganz vorsichtig sein.
Hängt ja auch von internen Faktoren ab, auch wie sehr der Mensch irgendwie noch am Leben. Manchmal habe ich habe auch schon gehört von Leuten, die dann irgendwie erst dann gegangen sind, als irgendwie die Angehörigen loslassen konnten und so. Also das hängt ja von so vielen Faktoren irgendwie ab.
Ja, da bin ich auch ganz, ganz überzeugt von, dass die Menschen das ein ganzes Stück weit auch steuern können und ne, ein ganzes Stück weit auch wirklich selbst entscheiden, wann sie sterben. Also da reden wir jetzt auch wieder nicht von Monaten und Jahren, aber die Situation, in der sie wirklich sterben, das, da bin ich sehr überzeugt von, dass sie das mit beeinflussen.
Deswegen bin ich auch so latent der Überzeugung, dass die Tatsache, dass Valentina an meinem Geburtstag gestorben ist, noch so ein kleines Abschiedsküsschen von ihr an mich war. Oder so ein kleiner freundschaftlicher Stupser, so von wegen, jetzt sind wir halt immer verbunden an dem Tag.
Und ich bekomme gerade eine Gänsehaut, wenn du das erzählst. Das ist so schön, das zu hören. Also es gibt, du kannst ja ganz unterschiedlich damit umgehen und da herangehen. Ne? Für manch jemanden ist es vielleicht auch ganz, ganz schwer. Oh Gott, mein Geburtstag. Und immer wieder an meinen Geburtstag bin ich daran erinnert und ein ganz schlimmer Tag. Und du erzählst das wirklich auch mit einer tiefen Emotionalität, aber auch mit einem Lächeln, mit einer schönen Erinnerung, so wie ich das wahrnehme.
Ja, also schön war die Erinnerung. Ne? Also die Erinnerung, dass sie gestorben ist, war natürlich sehr unschön, aber die Erinnerung an sie ist halt schön.
Ja.
Und jedes Jahr Geburtstag auf sie anstoßen mit meinen Freunden.
Genau, das meinte ich so. Dieser Tag, dass der euch irgendwie verbindet in Erinnerung.
Mhm. Ja.
Darf ich nochmal da einhaken? Du hast gerade von der Diagnosestellung und von dem Weg erzählt, die Entscheidung für eine Chemotherapie. Der Tumor ist mutiert, dann hat Valentina sich nochmal für eine andere Therapieform entschieden. Und es war ganz schön, als wir Kontakt zueinander bekommen haben, habe ich auf eurer Seite auf Instagram ein bisschen durchgeguckt und dann dachte ich, hey, das Foto, das kenne ich doch. Und habe mir das näher angeguckt und hatte das schon einige Monate zuvor woanders entdeckt und habe einen Beitrag dazu gelesen und war so bewegt davon und war so begeistert auch davon, ein Stück weit auszuholen. Du hast gerade gesagt, dass sie zwischendurch dann auch immer noch mal wieder zu Hause war. Und dieser Beitrag, das habt ihr davon geschrieben, dass sie unheimlich gerne schwimmen war und dass sie an irgendeinem Punkt in der Klinik entschieden hat oder auch zu Hause entschieden hat, ich lasse mir jetzt die ganzen Zugänge hier entfernen, lasse mir den Katheter entfernen, lasse mir dafür einen Port einsetzen und ich gehe jetzt noch mal schwimmen. Und dieses Foto war Valentina unter Wasser, tauchend im Schwimmbad. Das hat mich so gefreut und so bewegt, das zu sehen, weil zum einen dass sie das erleben durfte, also das ist Lebensqualität am Lebensende, Dinge zu machen, die mir Spaß machen und zum anderen aber auch wirklich der Mut von euch als Familie, das zu begleiten. Also es wäre ja schon auch sehr verständlich, wenn ihr sagen würdet, hey, du kannst dir da allerlei Infektionen einfangen, was ist, wenn hier unterwegs irgendwas passiert? Wir gehen jetzt deinen Weg mit, wir machen das und wir gehen jetzt hier kraftvoll gemeinsam und du kannst schwimmen gehen und tauchen gehen.
Das war richtig cool. Und das war so lustig, weil sie hatte ja ihren Tumor Hugo genannt, einfach um sich mal lustig zu machen, um ihn nicht zu ernst zu nehmen. Und dann war sie in diesem, also dieses erste Mal schwimmen und dann hat sie so einen kleinen Jungen kennengelernt, hat mit ihm so gespielt und so und hat voll den Spaß gehabt und dann am Ende hat sie ihn gefragt, und wie heißt du eigentlich? Und dann meinte der Junge halt, ja, ich heiße Hugo. Oh. Das war irgendwie so absurd und auch eigentlich nicht so. Meine Mutter meinte, wow, dieser süße kleine Junge, der so toll war, der heißt Hugo, wie lustig und so. Also es war halt, ja, es war cool. Und dann war sie ganz, ganz oft noch schwimmen. Also sie hat es dann echt zu jeder Gelegenheit da genutzt. Es war halt am Ende dann auch so, für jeden schönen Tag, den sie hatte, war sie halt irgendwie dann auch wieder 3-4 Tage in der Klinik. Weil es halt dann so anstrengend war, einfach einen schönen Tag zu haben, dass sie danach immer wieder so 3-4 Tage halt flach lag. Aber das war es dann irgendwie ihr auch wert.
Ja, das wollte ich jetzt gerade rückfragen. Also ein Tag schöne Momente erleben, dafür 4 Tage in der Klinik, ist es dann... Ich stelle mal die Frage ganz provokativ, ist es dann nicht leichter zu sagen, wir klemmen uns die schönen Tage und dafür klemmen wir uns auch 4 Tage Klinik?
Naja, also es sind jetzt verschiedene Aspekte. Also erstens, ich hätte mir gewünscht, dass sie nach einem schönen Tag dann einfach 4 Tage palliativ zu Hause versorgt worden wäre. Das wäre natürlich der Beste gewesen. Dann kommt dazu, dass eigentlich natürlich, klar, hast du recht, und die Perspektive aus einem schönen Tag, es verschiebt sich ja auch. Also wenn man dann irgendwann so richtig am Boden ist, dann ist ein schöner Tag auch einfach nur noch, dass man allein die Treppe runtergehen kann oder mal keine Schmerzen hat. Aber wenn du halt weißt, du hast irgendwie nur noch, keine Ahnung, einen Monat oder sowas, dann willst du ja das Maximum an an einzigartigen, unvergesslichen Erinnerungen noch rausholen und alles nochmal machen, was du schon immer machen wolltest, koste, was es wolle. Und ja, da deswegen, also weil ich noch was es wert und ich bin auch extrem dankbar für diese Tage. Und also ja, wir haben so viele schöne Erinnerungen noch. Wir waren auch noch in Italien am Lago Maggiore, weil sie immer ans Meer wollte. Das Meer war dann aber zu weit weg, so, weil sie halt sehr abhängig war von der Klinik. Und dann, die ist halt ernsthaft, die waren auch noch auf so einem Jahrmarkt. Und dann ist sie halt in jedes Fahrgerät reingegangen, wo eben sich mir alles umgedreht hat. Und ich kam dann so voll zitternd und fix und fertig raus und sie dann so, yeah, yeah, ab ins Nächste. Da war sie schon voll auf Morphium und ich war fertiger als sie, obwohl sie auf Morphium war, von ihrem Tod. Und dann wollte sie auch noch so Trampolin springen. Dann hat sie sich an so ein riesengroßes Trampolin fest schnüren lassen und wollte halt noch so übelst krass mit dem Trampolin abgehen. Und da hat dann aber, das ging dann nicht mehr, weil dann irgendwie der Gurt auf den Tumor drauf gedrückt hat und es hat ihm wehgetan und so. Und dann musste sie halt ein bisschen weinen und das muss dann abgebrochen werden. Dann, das war halt dann schade, aber sie hatte wirklich bis zum Extrem auch so irrsinnige Sachen noch, dass man halt dann auf Morphium mit Tumor im Becken noch auf die Gedanken kommt, ich gehe jetzt auf den Trampolin und lass mich 10 Meter in die Höhe schießen, dann muss erstmal drauf kommen. Aber sie, so war sie halt. Sie hat das Leben halt geliebt und wollte es halt bis zum letzten Moment auskosten.
Ja, es hört sich so sehr kraftvoll an, auf jeden Fall. Und sehr willensstark, deine kleine Schwester.
Das war sie auf jeden Fall. Ja.
Ja, es ist wunderbar zu hören, dass sie so klar wusste, was sie möchte und dass ihr sie auf diesem Weg einfach begleitet habt, dass ihr sie unterstützt habt und da mitgegangen seid. Und
ja, es war ein großes Privileg, dabei sein zu dürfen.
Ja.
Ja. Also ich bin sehr, sehr dankbar.
Hast du das überlegt, also darüber nachgedacht, ob du wohl da sein kannst, dabei sein kannst oder ob du dich lieber zurückziehst und es nicht so dicht an dich ranlässt?
Also dass ich für sie da bin, als sie eingeliefert wurde, war vollkommen klar. Also ohne Frage, ist ja meine Schwester. Da habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht. Im Gegenteil, ich war halt, als sie eingeliefert wurde, war ich in England und habe da an der Schule gearbeitet und mein Vertrag ging halt bis zu den Ferien und ich konnte halt nicht weg, weil ich halt da halt Lehrerin war und das war extrem schlimm, weil es war halt so der erste Monat, wo sie halt da war und wir nicht wussten, was ist und dann die erste Chemotherapie und so und ich war halt die ganze Zeit nicht da. Konnte nicht für sie da sein, das war ganz schlimm. Aber ich wollte unbedingt für sie da sein, das war überhaupt keine Frage. Deswegen bin ich dann auch sofort, als ich aus England zurück bin, bin ich dann sofort zu ihr gekommen und dann war ich immer 3 Wochen in Berlin, habe möglichst viel auch vorgearbeitet, dass ich dann eine Woche frei machen kann, habe dann auch in der Uni halt allen Dozenten halt klar gesagt, so, meine Schwester hat Krebs, ich würde dann gerne mal nach Hause fahren und ich war so aggressiv auch und dadurch hat sich auch keiner beschwert. Hatte ich auch in der Uni, dass ich ja dann einfach, ich habe dann einfach echt, auch als sie dann gestorben ist, habe ich auch den Dozenten gesagt, so, ich beerdige meine kleine Schwester, ich komme nicht zum Seminar. Der hat nie was dazu gesagt und hat mir auch keine Fehlzeit eingetragen und nichts. Also da war ich ziemlich radikal und als sie gestorben ist, also als klar war, dass sie sterben wird, ich hatte ja meine Geburtstagsfeier, die anstand und ich wusste nicht, was ich machen sollte, ob ich jetzt sage, die Party fällt aus und ich fahre sofort hin. Aber ich wusste eben nicht, ob ich das will, ob sie das will, ob meine Eltern das wollen. Und dachte dann so, ich habe dann mit mehreren guten Freunden gesprochen, mit meiner Patentante und so und habe dann irgendwie überlegt, ich überlasse es so ein bisschen dem Schicksal, ob das sein soll oder nicht. Und habe dann eben meinen Zug auf Sonntag gebucht und dachte, ich mache jetzt diese Party noch und fahre dann sofort danach hin. Und entweder es ist dann so, dann soll es sein oder es ist halt nicht so, dann soll es nicht sein. Mhm. Und dann sollte es halt nicht sein, dann war ich nicht dabei.
Also das ist auch okay so. Ja. Ja. Ja, du hast vorhin gesagt, dass das du hast nicht die Worte gewählt, aber das, was ich verstanden habe, ist, dass es dich irgendwie ein Stück weit eingeholt hat, überholt hat. Und jetzt, dass du es eigentlich, deine Mama hat es dir gesagt, aber irgendwie konntest du das noch nicht so begreifen. Und jetzt sagst du gerade, dass du schon trotzdem auch ziemlich bewusst dein Bahnticket gebucht hast. Mit diesem Gedanken, so entweder passt es noch oder es passt eben nicht mehr. Also,
ja.
Das ist, glaube ich, ganz oft so. Du weißt es eigentlich und du spürst das, dass sich was verändert oder dass irgendwie gerade was ansteht und gleichzeitig entscheidest du für dich, da zu bleiben gerade.
Ja.
Ich finde es schön. Ich finde es, ich glaube, das passiert nicht ohne Grund und das hat irgendwie jedes Trick ein tiefes Gefühl in sich. Also du hättest auch alles über den Haufen schmeißen und losfahren können. Und du hast genau so entschieden und gesagt, entweder bin ich dann da oder ich bin dann nicht da und so soll es dann sein. Ja. Aber wir können es sowieso nicht beeinflussen oder kontrollieren, ne?
Ja, und ich bin der festen Überzeugung, dass es sowas wie Fügung und ja, Schicksal gibt. Jetzt nicht unbedingt auf von wegen, ich muss gar nichts mehr machen, ich kann mich zurücklehnen und alles ist chillig, sondern mehr im Sinne von, wenn man halt aktiv auf sein Bauchgefühl hört, auf seine Intuition hört, auf sein Herz hört und dann nach bestem Wissen und Gewissen sein Leben lebt, da gibt es trotzdem sowas wie Fügung und Schicksal und Sachen, die einfach so sein sollen und deswegen so passieren. Da bin ich sehr, sehr fest überzeugt von. Und deswegen habe ich da auch Vertrauen drin, wo ich mir denke, wenn es sein soll, dann passiert es so, wenn es nicht sein soll, dann passiert es halt nicht, dann sollte es auch nicht sein, dann führt es halt zu was anderem. Also mit Valentina, so, ich kann es nicht ändern, es ist passiert. Ich hätte es mir nicht ausgesucht, ich hätte es nicht so gewollt, dass sie krank wurde und gestorben ist. Ich fände es schöner, wenn sie jetzt mich hier in Berlin besuchen könnte und wir zusammen feiern gehen könnten, weil sie jetzt 17 wäre oder vielleicht was trinken oder so. Aber ne, wäre das schöner so, aber ich kann es nicht ändern und dann sollte es so sein und dann hat es irgendeinen höheren Sinn vielleicht, dass es jetzt Stiftung Martina gibt, ja, vielleicht irgendwas anderes, man weiß es nicht. Aber es sollte so sein und dann ist es jetzt halt so.
Der Todestag von Valentina jährt sich in Kürze zum vierten Mal. Wie geht es dir jetzt damit?
Das Ding ist, irgendwie, ich brauche nicht ihren Todestag, um an sie zu denken. Also sie ist sowieso immer bei mir und ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich jetzt die Tage zähle, bis so wie lange sie jetzt schon weg ist oder wann sich was jährt. Ich denke mir mehr so, ich bin meinem Geburtstag hoffentlich, knock on wood, in einem Yoga-Ashram auf Fortbildung, was ja auch mein Geburtstag ist. Und das ist eigentlich, also daran denke ich eigentlich eher. Und wenn ich dann da bin und dann auch im Ashram bin, was ja sehr schön ist, dann habe ich auch dieses spirituelle Umfeld, dann wird sie dermaßen präsent sein, was dann ist, weiß ich nicht. Es kann sein, dass ich dann an den Geburtstag dann irgendwie getriggert werde, auch über die ganzen Sachen, die man da macht, mit Meditation oder Singen oder wie auch immer. Dass ich dann alles hochkomme, dass ich dann weinen muss, aber das ist okay, ich bin dann auch in einem geschützten Umfeld, wo man sowas einfach machen darf. Ich weiß nicht, also ich habe das gar nicht so auf dem Schirm, dass ich jetzt darauf hinarbeite. Ich denke, ich werde dann erst merken, so, oh, ich habe heute Geburtstag, Martina, das ist Todestag, ach krass. Und was dann alles hochkommt, weiß ich nicht. Kann sein, dass ich dann weinen muss, aber dann ist es so. Kann auch sein, dass ich mich dann freue und den ganzen Ashram erzähle übrigens, weil das ist meine Schwester. Und denkt mal alle an die, kann auch sein, oder dass ich sage, wir singen ein Mantra für die oder wie auch immer.
Ja.
Kann ich noch nicht mal gucken.
Ja, du nimmst sie mit, du trägst sie bei dir, so hört sich das an.
Ja, immer.
Jetzt haben wir uns am Anfang ganz viel über die Stiftung unterhalten und jetzt, wir haben noch überhaupt nicht darüber gesprochen, wie man euch eigentlich unterstützen kann. Kann man euch unterstützen? Wie geht das? Wo geht das? Erzähl uns das doch nochmal.
Also unterstützen kann man Stiftung manchmal auf ganz viele verschiedene Arten und Weisen, je nachdem, wie viel... Also was man halt möchte, die einfachste Art ist, uns einfach auf Instagram zu folgen und dann da unsere Stories zu gucken und Posts zu liken, ab und zu mal einen Kommentar da zu lassen und einfach da sich in die Community mit einzufinden. Wir haben auch den Hashtag Wir sind Crew, also wir sind, und ich begreife unsere Insta-Follower als eine große Crew, die alle einfach in Valentinas Spirit Liebe, Lebensfreude und Dankbarkeit cool finden. Und darum geht es auf unserem Channel. Das ist so die entspannteste, lustigste Variante, uns zu unterstützen. Spenden natürlich auch immer, wenn man das finanziell gerade hinbekommt oder möchte. Also alles ab 50 Cent so ungefähr hilft. Also ist irgendwie völlig egal, wie viel. Und wir haben immer wieder so Online-Votings, wo wir jede Hilfe brauchen können. Aktuell ist der Emotion Award, da geht die Abstimmung noch bis Sonntag. Ich denke, das sage ich auch im Interview nicht mehr raus. Aber da brauchen wir gerade ganz viele Stimmen. Aber es kommt garantiert wieder irgendeine neue Online-Abstimmung. Also das ist auch alles über Insta, da kann man auch Sachen gewinnen dann und so. Also, die macht es den Leuten auch schön. Also einfach mitmachen, online als Spende mitmachen und erzählen und weitersagen und weiterempfehlen. Das sind also die Hilfe, die wir gebrauchen können.
Ja, ich werde euch auf jeden Fall die Internetseite und den Link zum Instagram-Account noch in den Shownotes verlinken. Ja, meine Frage zum Abschluss wäre, ja, was würdest du Betroffenen mit auf den Weg geben wollen? Ich erlebe dich als so unheimlich kraftvoll und als so fröhlich und gleichzeitig aber auch gar nicht, also ja, ich habe das Gefühl, Valentina ist trotzdem immer bei dir. Du trägst sie mit dir und das schmälert die Erinnerung oder ihren Wert in deinem Leben nicht, dieses kraftvoll und fröhlich sein.
Ja.
So, genau. So mutig voran und raus. Was kannst du anderen Betroffenen mitgeben? Möchtest du mitgeben?
Also, ich bin da immer ein bisschen vorsichtig, weil ich mir denke, so jeder geht damit auch anders um und jeder, es gibt auch, also jeder Mensch ist auch verschieden. Ich denke mir nur so, Also grundsätzlich, als grundsätzliche Lebenseinstellung, denke ich mir halt eher weniger so, warum ich? Das habe ich doch nicht verdient. Ich denke nicht, dass mir im Leben irgendwas zusteht. Ich denke mehr, dass das Leben mir immer wieder Herausforderungen stellt, auf die ich dann eine Antwort finden kann und muss eigentlich auch. Und dass es eben im Leben generell grundsätzlich nie darum geht, was man selber zu erwarten hat vom Leben und dass man irgendwelche Ansprüche stellt und irgendwas erwartet, sondern dass es immer nur darum geht, auf die Fragen des Lebens halt coole Antworten zu finden. Und ich denke mir auch immer so, also auch mit Valentina, sie hätte halt einfach nicht gewollt, dass wir jetzt irgendwie abstürzen und traurig sind. Das hätte sie nie im Leben gewollt und ich möchte gerne ihrer Erinnerung gerecht werden, so wie sie war. Und würde ich jetzt hier in Trauer versinken, dann würde manchmal, wäre sie, glaube ich, enttäuscht. Das will ich ja auch nicht. Und trotzdem, und außerdem kommt dazu, dass ich mir auch immer denke, wenn ich mich jetzt richtig, richtig in Trauer versinken lasse, dann ich weiß halt, der Punkt wird nicht kommen, wo ich sage, heute habe ich genug getrauert, jetzt bin ich wieder fröhlich. Der kommt halt nicht. Und dann werde ich ja nie wieder fröhlich und das will ich aber auch nicht. Und deswegen versuche ich halt, manchmal Spirit irgendwie beizubehalten und habe mittlerweile aber auch gemerkt, dass auch Trauer durchaus halt raus muss manchmal. Da muss man halt mal weinen. Dann ist auch das muss drin sein. Man darf das auf keinen Fall unterdrücken, weil dann sonst bricht es irgendwann anders irgendwie hervor. Also man, ich weiß nicht, es ist halt so ein kleiner Drahtseilakt zwischen Kopf hoch und denk an diesen wundervollen Menschen und wie toll der war und versuche einfach in dessen Spirit weiterzuleben und dem die Ehre zu geben, einfach der Mensch zu sein, der du auch für ihn warst. Fröhlich und stark und ein guter Freund. Oder und trotzdem aber auch das zuzulassen, wenn es dann halt mal wehtut und dann halt mal die Trauer raus muss. Das ist genauso wichtig. Man muss halt irgendwie ein Gleichgewicht finden.
So, ihr Lieben, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Und mit großer, großer Freude darf ich euch jetzt noch mein bevorstehendes Webinar am 22. Dezember 20.30 Uhr ankündigen. Das Thema dieses Abends wird sein, die Begegnung und Kommunikation mit trauernden Zugehörigen, vor allem in der Weihnachtszeit. Einige von euch kennen sicher schon das dazugehörige Workbook 11 Impulse für die Begegnung mit trauernden Zugehörigen. Wer es noch nicht kennt, schaut einmal in die Shownotes und findet dort den direkten Weg zum Workbook. Weil dieses Workbook so großen Anklang gefunden hat und ihr darüber hinaus so viele weiterführende Fragen gestellt habt, habe ich mich entschieden, an diesem Abend noch einmal intensiver auf die Thematik einzugehen und vor allem auch zu schauen, was ihr an der Stelle braucht, was euch bewegt, was euch beschäftigt, welche Fragen unbeantwortet sind. Ihr könnt nämlich an diesem Abend all eure Fragen loswerden und wir können in einen Austausch kommen. Ich freue mich darauf. Nähere Informationen dazu findet ihr auf jeden Fall nach der nächsten Podcast-Episode sowie auf dem Instagram-Kanal Hommage ans Leben auf Facebook. Und wenn ihr Fragen habt, stellt sie mir gerne auch per E-Mail. Alle Links dazu stecke ich euch wie immer in die Shownotes. Bis zum nächsten Lebensende.